So, wir würden jetzt beginnen mit dem Interview. Ich informiere Sie kurz darüber, nochmal über die Nutzungsrechte. Und zwar, wie ich vorhin schon erläutert habe, werden Sie informiert, dass Sie dem Waldstraßenbürgerverein also zustimmen, die Nutzungsrechte an Ihrem Interview quasi zu nutzen oder zu übergeben und zu tragen, dass Sie dann quasi die veröffentlichen können in dem Buch oder in den Dateien, wie Fotos, Aufzeichnungen etc. Okay, dann würden wir jetzt zum ersten Komplex kommen, zu unserem Interview. Das heißt, so mal ganz allgemein gehalten, wohnen im Waldstraßenviertel. Sie, Herr Schindler, würden vielleicht mal erklären, wie Sie, seit wann Sie hier leben, wo Sie leben oder wo Sie gelebt haben, und würden einfach mal anfangen.
Ich bin in Leipzig geboren, habe in meiner Kindheit im Stadtteil Gohlis gewohnt und bin mit meinen Eltern 1950 ins Waldstraßenviertel gezogen. Der Grund dafür war, dass durch den Bombenangriff am 4. Dezember 1943 unsere Wohnung sehr stark beschädigt war und das Dach nicht dicht, und so haben wir versucht, eine andere Wohnung zu bekommen, und das hat sich dann über viele Jahre nach dem Krieg noch hingezogen. Im Waldstraßenviertel also seit November 1950, in der Wohnung Feuerbachstraße 9, habe ich zunächst mit meinen Eltern, später dann mit meiner Frau und noch etwas später mit meinem Sohn 50 Jahre gewohnt. Wir sind dann, da die Eltern verstorben waren und die Wohnung zu groß war für uns, umgezogen, allerdings nur zwei Häuser weiter in eine etwas kleinere Wohnung, aber auch im Waldstraßenviertel in der gleichen Straße.
So, wir kommen jetzt vielleicht, dass wir ein bisschen überzählen über die Wohnung, wie Sie schon berichtet haben, in der Feuerbachstraße 9, wie Sie da gewohnt haben, wie Sie da gelebt haben, dass Sie vielleicht davon noch ein bisschen erzählen können und uns mal einfach einen kleinen Einblick geben zu Ihrem damaligen Leben.
Die Wohnung war 140 Quadratmeter groß und bestand aus 4 und 2 halben Zimmern. Bei der Wohnungsvergabe in der DDR galten halbe Zimmer nicht, sondern es galten immer nur ganze Zimmer für die Personen, und es wurde im Durchschnitt gerechnet, eine Person ein Zimmer. Da meine Eltern und ich nur drei Personen waren, mussten wir also in das vierte Zimmer noch jemanden hineinnehmen. Und da war meine Mutter clever, die nahm einen Studenten der Universität, weil sie wusste, dass es Semesterferien gibt und der Untermieter nicht immer an Ort und Stelle war und wir dann dieses Zimmer für andere Dinge mit nutzen konnten. Das war ein sehr netter junger Mann, der studierte Medizin in Leipzig. Und als er mit seinem Studium fertig war, kam nochmal für 3 Jahre ein weiterer Student. Und als dieser dann Leipzig verließ, war ich ebenfalls mit meinem Studium fertig. Es war ein Lehrerstudium. Und in der DDR bekamen Lehrer zwei Zimmer, nämlich ein Zimmer für die Vorbereitung der Arbeit, da die Arbeit ja nicht nur in der Schule, sondern auch sehr stark zu Hause erledigt werden musste. Sodass wir dann von diesem Moment an, 1959, die Wohnung für uns drei hatten. Das war recht günstig, denn es kam allmählich auch das Westfernsehen in die Wohnungen, und man musste in der eigenen Wohnung nicht sehr leise stellen, um den Mitmieter nicht zu stören, beziehungsweise ihn auf etwas aufmerksam zu machen, was er vielleicht selbst nicht unbedingt wollte. Ja, ich beantragte seinerzeit 1959 Telefon und hatte das große Glück, auch dank des Berufs, nach einem reichlichen halben Jahr schon einen Telefonanschluss zu bekommen. Ich weiß, dass mir es viele nachmachen wollten und es ergaben sich viel längere Wartezeiten. Ich hatte Kollegen, die 2, 3 und noch mehr Jahre auf ein Telefon warteten. Allerdings war das kein, ich sag mal, normaler Anschluss, sondern er nannte sich Messeanschluss. Das heißt, wenn Frühjahrsmesse und Herbstmesse stattfanden, dann wurde die Nummer vergeben an einen Messestand. Und dann waren wir für diese Tage nicht erreichbar und konnten nicht anrufen. Das änderte sich dann nach einigen Jahren und die Deutsche Post, sprich Fernmeldeamt, führten den Doppelanschluss ein. Das heißt, zwei Teilnehmer mussten sich in die Telefonleitung sozusagen teilen. Und wenn der eine sprach, konnte der andere nicht sprechen bzw. angerufen werden. Inwieweit die Möglichkeit des Abhörens dabei besonders groß war, lässt sich nur vermuten. Wir hatten den Eindruck, dass unser Partner, der ein ziemlich forscher Staatsbürger war, vielleicht auch ab und zu mal Gespräche mitgehört hat. Aber beweisen können wir das nicht. Die Wohnung erhielten wir über das Wohnungsamt. Meine Mutter war über viele Jahre hinweg wöchentlich einmal beim Amt und immer wieder, sodass wir dann nach eben längerer Zeit die Zuweisung für diese Wohnung bekommen hatten. Das hing auch damit zusammen, ein Freund meines Vaters, der im Nachbarhaus wohnte, der rief uns früh an, als wir noch in Gohlis wohnten, und sagte, über Nacht sind in der ersten Etage Leute nach dem Westen abgehauen, die Wohnung wird frei und bewerbt euch, und wenn ihr unter den Ersten seid, habt ihr vielleicht eine Chance. Und so war es dann auch. Wir konnten also Wohnraum vorweisen, der frei wurde, und dadurch bekamen wir die Wohnung. Das war 1950. Die sanitären Bedingungen in der Wohnung waren entsprechend den allgemeinen Bedingungen recht gut. Die Wohnung hatte Bad und Toilette getrennt. Und das Bad war sehr klein, aber immerhin, es bestand aus einem Waschbecken, einer Badewanne und einem Badeofen. Es wurde also damals noch mit Kohle und Holz geheizt. Wer baden wollte, musste rechtzeitig Feuer machen. Dass das Ganze dann, weil es nicht gewartet werden konnte, wegen Mangels an, Möglichkeiten, die ein Klempner besaß, wurde dann der Badeofen entfernt und wir bekamen einen 80 Liter Warmwasserspeicher über der Wanne. Das Ganze erfolgte meist mit Beziehungen. Im Laden haben wir diese Geräte nicht bekommen.
Ja, das ist immer sehr schön, was Sie da mit erwähnt haben. Wir haben schon viele Geschichten erzählt jetzt dazu. Vielleicht noch eine kleine Sache zu Ihrer Wohnung vielleicht. So geheizt haben Sie ja erzählt, sowas. Gab es einen Lieblingsort, wo Sie sehr gern waren in Ihrer Wohnung oder den Sie besonders in Erinnerung hatten als Kind zum Beispiel, wo Sie gesagt haben, oh, der war mir besonders wichtig, oder Ihr Hinterhof, vielleicht, dass Sie dazu noch was sagen könnten?
Ja, wir hatten nicht nur einen Hinterhof, sondern dazu gab es noch eine Gartenanlage, da es relativ ältere Leute waren, die im Haus wohnten und die mit Gartenarbeit nicht mehr viel am Hute hatten, waren die sehr einverstanden, dass wir uns um die Gartenpflege gekümmert haben. Wir haben den Garten dann so in etwa halbiert. Die erste Hälfte war Grünfläche zum Trocknen der Wäsche und die zweite Hälfte waren dann Beete, allerdings eben nicht mit irgendwelchen Sträuchern und zur Ernte von Beeren oder sowas, sondern das war für die Ästhetik. Das waren eben Blumenbeete und da haben wir versucht, dass im gesamten Jahr immer irgendwas blühte.
Ja, sehr schön. Im Ganzen vielleicht noch, was mich noch interessieren würde, ist, als Sie eingezogen sind, also wo Sie gesagt haben, 1950, Sie haben die Wohnung bekommen, wie war der Zustand des Hauses, also 1950, die Fassaden etc., dass man sich mal das vorstellen kann, war das, es war ja kein Neubau oder so, aber können Sie sich da noch erinnern, wie das so aussah grob?
Das Haus machte einen guten Eindruck, obwohl seit Erbauung des Hauses nichts gemacht worden war. Aber das war sehr stabil und es war durchaus, also hatte einen guten Wohnwert. Natürlich im Verlaufe der Jahre und Jahrzehnte wurde das, was die Fassade betraf, was das Treppenhaus betraf, was den Boden betraf und den Keller, immer schwieriger, insbesondere das Dach war an verschiedenen Stellen nicht mehr dicht und die Leipziger Wohnungsbaugesellschaft, die damals GWL hieß, meines Wissens, die stellte uns dann Plastewannen zur Verfügung, damit unter den Löchern im Dach so eine Wanne stand und das musste dann nach den Regengüssen, die manchmal kamen, immer entsprechend geleert werden. Und das machten dann die Hausbewohner abwechselnd. Wir haben versucht, in unserem Haus immer auf Ordnung zu sehen. Es war ein halbes Haus, wenn man so sagen will. Es gab also auf der Etage nur eine Wohnung. Im Gegensatz zu Nachbarhäusern, wo zwei Wohnungen links und rechts waren. Und dadurch wohnten nicht viele Leute im Haus. Es waren also nur fünf Wohnungen, Parterre und vier Etagen. Und alle waren eigentlich sehr darauf bedacht, dass es ordentlich im Haus zuging. Und wir führten dann einen Hausdienst ein. Dieser Hausdienst begann montags und endete sonntags. Und auf einer Tafel im Postkartenformat stand drauf, was der Hausdienst alles machen musste. Das heißt also, abends 20 Uhr die Tür schließen, die Aschekübel rausstellen, wenn die Räumer gekommen waren und dann wieder zurück, den Keller kehren und den Hof kehren und so weiter und im Winter Schnee schippen. Und wenn es mal richtig schneite, dass man jeden Tag da Schnee beseitigen musste, dann packten alle an. Wir hatten also keinen Hausmeister, sondern waren unsere eigenen Hausmeister und bekamen von der Wohnungsverwaltung dafür im Monat 20 Mark.
Okay.
Das wurde verteilt auf die Mieter als einen gewissen Anreiz, und zwar für die Woche 4 Mark. In Monaten, wo es 5 Wochen gab, waren die 20 Mark natürlich verbraucht. In Monaten, wo es nur 4 Wochen gab, blieben 4 Mark übrig. Und für die 4 Mark wurden Besen und Lappen und Eimer und sowas gekauft, wenn nötig war.
Vielleicht noch eine kurze Frage, und zwar wir waren ja vorhin schon mal angesprochen, das Haus hat ja weitergelebt quasi, ist ja auch die Fassaden haben ja teilweise, also waren nicht mehr im Zustand, wie wo sie eingezogen sind. Irgendwann haben Sie selbst was unternommen an der Sanierung, weil Sie ja schon gesagt haben, die GWL hatte damals Wannen zur Verfügung gestellt fürs Dach. Oder wie haben Sie die Sanierung erlebt und wann wurde die Sanierung so durchgeführt? Können Sie sich daran noch grob erinnern, was da passiert ist? Oder haben Sie alles in Eigenregie arrangiert? Das würde mich mal interessieren noch.
So. Also es gab nur Eigenregie.
Ja.
Beziehungsweise man hat dann sich gemeldet bei der Verwaltung und hat gesagt, das und das wäre besonders notwendig. Also beispielsweise erinnere ich mich an eine Klopfstange. Man hatte Teppiche geklopft. Ja. Und die Klopfstange, die war aus Holz und war also baufällig geworden. Und da bekamen wir dann nach ein oder zwei Jahren eine richtige, ordentliche, neue Holzklopfstange. Und das war also dann schon eine halbe Sensation. oder wir stellten fest, dass die Ratten spazieren gingen im Hof und im Keller. Und naja, dann kam ihm jemand, der Rattengift ausgelegt hat. Aber jetzt große Unterstützung für irgendwelche andere Maßnahmen, also das gab es natürlich nicht.
Und nach der Wendezeit, wo dann die Sanierung angefangen hat, quasi durch Neueigentümer, also wo das Haus quasi jemand übernommen hatte, sein Eigentum rüberging, wie war das Leben für Sie da? Sie haben ja quasi mitgemacht, die Sanierung vom Haus, gehe ich von aus, wenn Sie da gewohnt haben, oder waren Sie da
mal kurz? Ja, das war so gedacht, wir hatten uns ja gut verstanden im Haus und wollten als Hausgemeinschaft, wir haben es auch als Hausgemeinschaft gefühlt, dieses Haus übernehmen. Und ich bin dann vorstellig geworden bei der Wohnungsverwaltung und die wollten uns das Haus aber nicht geben. Sicherlich haben die höher gepokert und versuchten uns aus dem Haus zu bekommen. Und wir haben aber alle ziemlich lange ausgehalten. Und wir sind ja erst im Jahr 2000 ausgezogen. Wir waren dann die letzten Mieter im Haus. Das war dann schon für uns ziemlich problematisch, zumal wir 1996 einen Wohnungseinbruch erlebten, ist vielleicht jetzt falsch gesagt. Wir kamen nach Hause und alle Lichter brannten, alle Türen waren geöffnet, Schränke geöffnet und es war viel an Schmuck und anderen Dingen, die uns auch persönlich wertvoll waren. Die waren eben gestohlen. Man hat also sicher gemerkt und gewusst, da wohnt nicht mehr viel. Und da kann man also ganz getrost und in Ruhe in die Wohnung eindringen. Ja, die Wohnung oder das Haus ist erst saniert worden, einige Jahre nach unserem Auszug. Und wir wissen, dass die Verwaltung nicht das bekommen hat, was sie seinerzeit wollte. Und naja, aber es wurde nun Zeit, dass auch das Haus saniert wurde.
Und in das Haus, in das Sie gezogen sind, Sie sind ja dann, wie Sie gesagt haben, in die Feuerbachstraße 5 gezogen, die war dann schon saniert,
das
wo
war
Sie
saniert.
Umgezogen. Also Sie sind von einem
unsanierten
Haus
ins Sanierte umgezogen.
Schön, Also haben Sie eigentlich schon mitbekommen, wie sich das Viertel in der Umgebung schon die Sanierung, die haben Sie schon mitbekommen bei anderen Häusern daneben quasi und mitgelebt. Und
wir haben uns in dieser Zeit sehr umgesehen in dem Viertel und sind auf viele Baustellen gegangen, haben uns Wohnungen angesehen, wenn Vermieter eingeladen hatten zu Besichtigungen und so weiter, dann haben wir uns das auch angeguckt, haben also viele sanierte, noch leerstehende, aber angebotene Wohnräume gesehen und haben auch festgestellt, dass der Sanierungsgrad sehr unterschiedlich war. Und wenn man dann so wusste, wie das in dem Viertel war und so weiter. Dann hat man sich schon gewundert über manchen Verschnitt der Wohnung. Mhm. Da ist dann eben aus einer sehr großen Wohnung eine Teilung entstanden. Da wurden drei kleine gemacht. Ja, jede Wohnung wollte eine Küche haben. Da gab es mitunter die Küche in einem ehemaligen Speisezimmer. Und das Schlafzimmer war dann in der ehemaligen Küche. Und lauter solche Geschichten, also das haben wir nie verstanden, dass das so gemacht worden ist. Aber naja, gut. In die Wohnung, in die wir gezogen sind, in der Feuerbachstraße 5, die war nicht verschnitten. Die ist also geblieben, wie sie früher mal konzipiert war. Und das war für uns sehr angenehm.
Schön, ja. Ich weiß nicht, ich würde mal fragen, nur wenn Sie eine Auskunft geben wollten, nur für mich mal zum Verständnis, weil ich ja doch relativ jung bin, wie lag denn die Miete so zum Einkommen damals, so dazu so eine Vorstellungskraft für mich persönlich? Gibt es da irgendwie, kann man da mal eine Aussage sagen, so einen Prozentsatz ungefähr, wo der lag? Also heutzutage ist es ja so, oh, lassen Sie mich lügen, ich muss mal selbst überlegen. Naja, dass man so 30% oder so liegt oder so im Ganzen oder ein bisschen mehr, sogar 40% oder so.
Ja, das war dann höher. Ja, also um die 40%.
40% so im Dreh ist eigentlich ähnlich, sagen wir mal, fast im Charakter so geblieben oder ein bisschen höher. Ja.
Das war das Happige an der ganzen Sache.
Okay. Ja. Und Sie konnten damals, nur nochmal nachzufragen, also dass Sie hier ins Waldstraßenviertel gezogen sind, ich meine, wie Sie schon erschrieben, Ihre Mutter hat ja diesen Tipp gekriegt, dass die Wohnung frei war und hat sich immer gemeldet, aber man konnte nicht frei wählen, das Viertel. Ne? Es war damals dann eher so, Sie hatten sich in ganz Leipzig beworben?
Nee, oder haben wir nicht gemacht. Wir haben uns nicht überall beworben, sondern dort, wo wir wohnten in dem Gebiet. Und eben hier im Waldstraßenviertel. Das hatte auch den Grund, weil hier in der Hinrichsenstraße, damals Auenstraße, meine Großeltern wohnten.
Ah, okay.
Und da haben wir gesagt, die Großeltern brauchen doch früher oder später Hilfe, und wenn wir da nicht weit weg wohnen würden, dann kann man da schnell mal nachgucken und Hilfe geben. Und so war es dann auch. Der Großvater starb und die Großmutter, die hat dann so bis in die 70er Jahre noch gelebt, aber musste dann eben auch in der letzten Zeit gebettet werden, und dann war immer einer von uns in der Familie nochmal abends bei ihr oder der andere dann früh und hat eingekauft und gefüttert und so weiter.
Ja, gut. Nee, gut. Dann bedanke ich mich erstmal für ausführliche Beschreibungen zum ersten Komplex. Wir würden mal eine kleine Pause, vielleicht machen wir mal ganz kurz und würden dann zum zweiten Part kurz kommen, nur kurz was trinken und dann.
Ja, ja.
Dann würden wir zum zweiten Teil kommen, einfach mal das Interview so, das ist grob Leben im Waldstraßenviertel. Da haben Sie ja schon sehr schön angefangen, ein bisschen zu erzählen, dass wir einfach mal zum Miteinander der Hausgemeinschaft vielleicht ein bisschen was sagen und dann noch zum Viertel, was Ihnen so einfällt.
Ja, der Name Hausgemeinschaft bestand durchaus zurecht. Wir haben da gegenseitig uns auch geholfen in vielerlei Hinsicht. Und weil das alles sehr gut klappte, war ein Höhepunkt im Jahr immer ein Hausgemeinschaftsfest. Das fand im Garten statt. Und da wurden also nun Bratwürste gegrillt und Kartoffelsalat hat jemand gemacht und ordentlich Getränke rangefahren, aber es wurde nicht bloß gegessen und getrunken, sondern es gab eine große Tafel, und das war gleichzeitig auch, wie Logenplatz für Vorführungen. Da haben also zum Beispiel die Kinder was vorgeführt, die haben dann ein Lied einstudiert, es gab Kasperletheater. Wir haben auch aus anderen Häusern dann die Leute mit eingeladen, und es gab zum Beispiel auch eine Männermodenschau, die Männer dann verkleidet als Frauen. Es gab dadurch natürlich sehr viel Spaß und wir hatten dann auch eine Fahne, die hatte unser Sohn gestaltet, und zwar auf weißem Untergrund ein blauer Bach, und aus diesem Bach kamen Flammen heraus. Das war eben, und dann in der Flamme oder über der Flamme war die 5, die 9, Verzeihung, die 9, und das war eben Feuerbach 9.
Sehr schön, ja.
Und diese Flagge wurde eben zu diesen Gartenfesten immer wieder gehisst. Ja, das vielleicht zur Hausgemeinschaft.
Dann vielleicht, was Sie vielleicht erzählen, was das Besondere in Ihren Augen hier an diesem Viertel so im Gesamten ist, was Sie so sehen, und vielleicht, ob Sie hier irgendwie einen Lieblingsort in diesem Viertel haben, den Sie vielleicht mal beschreiben wollen, so ganz allgemein. Also es kann auch zum jetzigen Zeitpunkt sein.
Also Lieblingsort ist, da gibt es ja nun mehrere aus verschiedenen Gründen, aber da muss vielleicht an erster Stelle das Rosental genannt werden, was ja gar nicht weit weg von den Häusern liegt, und dort kann man also wunderschön spazieren gehen und die Natur beobachten. Früher gab es den Blindenpark, der war gepflegt, heute ist das nur noch ein schäbiger Rest, der da übrig geblieben ist. Schade eigentlich. Aber ja, dann sind wir an für sich sehr froh drüber, dass es im Laufe der Zeit jetzt sehr ordentliche Gaststätten gibt, die man besuchen kann. Ein Anziehungspunkt ist das Mückenschlösschen. Das Mückenschlösschen nutzen wir persönlich auch für Familienfeiern, Klassentreffen oder andere Zusammenkünfte.
Ja, das ist schon sehr, sehr schön. Vielleicht noch ganz kurz, hatten wir schon mal angesprochen, kennen Sie oder kannten Sie vielleicht irgendwelche Typen damals, also typische Typen, wie man sagt, so ein Charaktertyp halt aus dem Waldstraßenviertel damals, die es vielleicht gab, die man kennen musste, jemand zum Beispiel, der die Kohle ausgeliefert hat, ein ganz spezieller Mensch oder so oder etc. Oder jemand, der hier war, dass Sie vielleicht von so einem noch was erzählen könnten oder
ja,
erzählen wollen?
Ja, ich will mal weniger sagen, dass das Typen waren, sondern es war sehr angenehm, dass hinter den Häusern mitunter Gewerberäume waren und dort Gewerbe auch ausgeführt wurden. Also beispielsweise Klempner, Schlosser, Polsterer und so weiter. Und das war durchaus ganz sinnvoll und auch gut, wenn man jetzt irgendwie einen Nachschlüssel brauchte oder eine Wasserleitung tropfte oder eine elektrische Leitung, die musste erneuert werden, dann gab es eben gleich in der näheren Umgebung Fachleute, die man ansprechen konnte und die dann gekommen sind und haben das ausgeführt.
Ja, Sie hatten vorhin schon sehr schön erwähnt, dass das Mückenschlösschen für Sie jetzt sehr wichtig ist und Sie also viel wahrnehmen quasi, weil es Ihr Lieblingsrestaurant mit ist, würde ich mal so sagen, oder einfach nur wahrgenommen wird. Können Sie sich damals in Ihre Kindheit noch erinnern an ein Restaurant, wo was quasi von Ihrer Familie viel genutzt wurde, was Ihnen sehr wichtig war in dem Viertel? Gibt es da noch eins?
Also aus dieser Zeit kann man oder kann ich jetzt schlecht sagen, welches Restaurant da vielleicht von uns besonders genutzt wurde. Es gab so Frühstücksstuben und ja, wo man vielleicht auch abends im Krug oder im Siphon 2 Liter Bier holte. Die sind aber dann mit der Zeit eingegangen und das hatte sich sicherlich auch gar nicht gelohnt. Heute ist das natürlich alles viel komfortabler, als das damals war. Ja, also Gaststätten wurden von uns eigentlich eher in der Stadt besucht und nicht im Viertel.
Okay. Vielleicht nochmal zu Ihren Bewohnern oder Hausbewohnern allgemein oder eine allgemeine Frage. Damals diese ganze Geschichte mit dem Auto etc. Wie viele Bewohner hatten denn im Viertel ein Auto wegen der Parkraumsituation einfach mal so zu hinterfragen oder wie sich das
Wir
gestellt hat?
hatten 1962 im Sommer unser Auto bekommen. Das war damals ein Skoda Octavia. Und dieses Auto stand wie alle anderen auch auf der Straße. In unserem Straßenstück, also zwischen Waldstraße und Liviaplatz, gab es seinerzeit nach meinen Erinnerungen fünf Autos. Gegenüber der Arzt hatte eins, im Nachbarhaus, der war ja, weiß nicht, Ingenieur und hat auch für die Akustik im Opernhaus mitgearbeitet. Also der hatte ein Wolga, das war was ganz Komfortables. Und im anderen Nachbarhaus, da gab es ein Auto, die hatten Gemüsehandel in der na, ja, beim Kohlrabi-Zirkus dort. Und dann gab es meines Wissens noch einen. Ich glaube, der war Dozent an der DHFK. Das waren die Autos. Und wir haben unser Auto, als wir das bekommen hatten, auf der Straße nicht abgeschlossen. Das stand so wie zum Gebrauch fertig, Tag ein, Tag aus. Und ich bin dann mal, ich bin nicht täglich gefahren, bin dann mal nach Hause gekommen und sehe, wie Kinder sich im Auto zu schaffen machen. Am Lenkrad sitzen und Auto spielen und also es war eine ganze Kinderschar in dem Auto drin und die spielten da nun fleißig. Und das war natürlich für mich ein Alarmsignal, das Auto nun endlich abzuschließen.
Das stimmt,
Aber
ja.
wegen anderer Dinge hätten wir das damals nicht abschließen müssen. Und der Tankstutzen, dieser Verschluss, ne, der hatte kein Schloss. Die können nur aufdrehen und zudrehen. Und das hat aber niemand gemacht. Ja, das war eben so. Man machte das nicht. Das ist ja nun heute ganz anders. Heute möchte man ja alles doppelt und dreifach verriegeln.
Das ist richtig.
Ja. Ja, es
Schön,
kam
ja.
dann natürlich im Laufe der Jahre mehrere Autos hinzu. Und ja, wenn man das Geld für ein Auto aufgebracht hat, und das hatten wir erspart, das konnte man ja nicht leasen oder finanzieren oder sowas, das wurde bar bezahlt. Und der Octavia kam damals 14.500 Mark. Das war viel Geld. Ja, und da haben natürlich meine Eltern kräftig mit beigesteuert, weil die ja nun wussten, sie werden auch mit ausgefahren. Aber wenn sie das einmal aufgebracht hatten, das Geld, dann war ihnen das sicher. Denn sie haben das Auto nach 3, 4, 5 Jahren, wenn das neue kam, zum fast neue Wert, wieder verkauft. Also einmal richtig gespart, damit war die Autofrage gelöst. Es sei denn, sie hätten dann ein teureres noch gekauft, dann hätten sie zulegen müssen, wie es dann auch war. Und ich erinnere mich, wir haben, wann war denn das, in den 80er Jahren mal im Lada verkauft. Der war 11 Jahre alt und über 100.000 Kilometer gefahren. Den hat ein Tapezierer aus Leutsch, glaube ich, gekauft. Es war Winter, wir machen eine kleine Probefahrt und dann sitzt er bei uns zu Hause am Tisch und sagt, na, kriege ich denn nun das Auto? Da habe ich ein bisschen rumgedruckst, weil ich ja auch nicht wusste, wie viel kann man denn nun nehmen. Und ich war mir da auch nicht sicher. Und da sagt er, naja, es dreht sich jetzt sicherlich ums Geld. Also machen wir es kurz. Ich zahle Ihnen Neupreis und das Auto gehört mir. Und da habe ich für den Lada, der über 10 Jahre alt war, Neupreis gekriegt. Weil die Wartezeiten so furchtbar lang waren. Ich habe jetzt noch eine Autobestellung. Die war seinerzeit über 10 Jahre alt und da wurde mir beim IFA-Vertrieb gesagt, 5 Jahre müssen Sie aber noch warten.
Ja.
Ich habe mir das aufgehoben.
Sehr schön, ja.
Ja.
Ja, eine schöne Geschichte. Kommen wir vielleicht noch gleich in dem Zusammenhang mal so im Viertel, man geht ja mal rum und erlebt das Viertel so ein bisschen. Gab es so einen typischen Geruch, den Sie beschreiben würden? Ist vielleicht eine komische Frage oder so, aber ich meine, was man beschreibt damals mit dem Viertel, sage ich immer, ich meine, vielleicht kommt
Ja,
so.
Geruch gab es,
Ja.
aber das hatte weniger was mit dem Viertel zu tun als vielmehr mit der ganzen Stadt.
Ja.
Denn bei Südwind kam aus Espenhain und Böhlen diese furchtbare Luft hier an. Und da kam nicht nur der Gestank, sondern es kamen auch Rußpartikel. Und wenn der Pudding mittags auf dem offenen Balkon kühl werden sollte, dann mussten sie schnell machen, weil sich dann eine leichte Rußschicht auf der Vanillesoße oder auf dem Pudding niedergelegt hatte. Die mussten sie dann am Schluss wieder runternehmen. Also das war widerlich und mit offenem Fenster
Ja.
schlafen, das war also so gut wie gar nicht
Okay.
möglich.
Und würden Sie sagen, das ist heute irgendwie, also zum jetzigen Zeitpunkt, mir würde jetzt keiner einfallen, gibt es aber einen typischen Geruch, den Sie meinen, jetzt mit dem
Nee,
Viertel verbinden oder so?
würde ich
Ich
nicht
würde
sagen.
jetzt.
Es gab früher auch eine Chemiefabrik
Ja.
und keiner wusste so richtig, was da nur hergestellt wird. Auch da roch es manchmal eigenartig.
Ja.
Aber dann gab es ja auch ein Heizhaus, auch Heizwerk am Westplatz. Von da aus kam ja noch manche Wolke gezogen. Also heute muss man sagen, ist die Luft ja sowas von klar und gut und geruchlos. Also,
Es gibt ja auch positive Gerüche, die man macht, dass man sagt, die
ja,
man
und
hat,
zu
ne,
dem
aber.
Geruch damals kam ja nur noch der Zweitaktergeruch
Ja.
dazu. Ja, wenn hier Trabant und Wartburg durchbretterten, die haben ja auch praktisch noch ihre Duftmarken
Das ist
gesetzt.
richtig, ja. Okay, schön. Vielleicht nur zum Abschluss ganz kurz, wenn Sie jetzt das Viertel beschreiben müssten, so in 3 bis 4 Sätzen. Wie würden Sie das so, ist das, dass Sie mal vielleicht zusammenfassen, wie Sie, was Sie sagen würden, so dem Viertel zum jetzigen Zeitpunkt, wenn Sie es einfach beschreiben müssten? Fällt Ihnen da was ein?
Also ich würde, ja, ob das die Reihenfolge richtig ist, das bezweifle ich ja fast. Aber ich würde sagen, das Viertel hat einen doch guten Wohnwert. Die Stadtnähe spielt dabei eine große Rolle und die Waldnähe spielt eine große Rolle. Also das sind, denke ich mal, positive, ja, Bedingungen, die dabei eine Rolle spielen. Die Verkehrsanbindung finde ich gut durch die Straßenbahn. Ist alles relativ gut erreichbar. Schwierig ist die Autosituation, was wir schon mal angesprochen hatten.
Ja.
Das ist für Autobesitzer und ja, Autofahrer doch ziemlich kompliziert. Was auch gut ist, sind die Einkaufsbedingungen. Ich vermisse keinen Großmarkt, den es hier nicht gibt, sondern mir sind kleinere Geschäfte mit individueller Art, wie man da begrüßt wird, behandelt wird, insofern lieber. Wir haben sehr gute Konsumverkaufsstellen, wir haben ordentliche Bäcker, wir haben noch Fleischer, es gibt alle möglichen Dienstleistungen, Reinigung und so weiter, sodass das alles ziemlich gut erreichbar ist. Was mich sehr wundert, ist, dass wir im Viertel, ich glaube, über 60 psychotherapeutische oder psychologische Praxen haben. Da mache ich mir Gedanken. Da muss es ja Leute geben, die die brauchen. Gibt es denn so viele mit Burnout? Sage ich jetzt mal hässlicherweise. Es wäre ja eine Katastrophe. Also da denke ich, na, da sollte man mal nachdenken.
Ja, na ganz schön. Na gut, dann würden wir den Komplex 2 mal abschließen. So im Ganzen haben sie ja nochmal schön zusammengefasst, müssen was erzählt mit zum Viertel. Würden jetzt zum Arbeiten im Wald schon Komplex 3, da geht es kleineren Komplex kommen, da geht es eher so zum Beispiel an welche Geschäfte sie sich erinnern können, die es jetzt nicht mehr gibt und wo die sich mal so befanden. Vielleicht einfach geht da wirklich um ihr Leben damals so, dass sie vielleicht da nochmal ein paar Geschichten erzählen. Wenn sie so viele kennen, mal vielleicht eine kleine Auswahl.
Ja, eine typische Geschäftsstraße war die Waldstraße.
Ja.
Und zwar im vorderen Teil, also Richtung Waldplatz, wo es also mehr Geschäfte gab als heute. Zwischendurch war das mal wie ausgedünnt und es hat sich aber wieder ziemlich gut etabliert, muss ich sagen. Also es ist ja angenehm, wenn man an Geschäften vorbeigeht, wo Leben drin ist und nicht wo leere Wände zu sehen sind. Wie es ja teilweise mal doch mehrere Jahre hier und da der Fall gewesen ist. Was gegenwärtig fehlt, ist ein Drogeriegeschäft oder so ähnliches, weil wir hatten früher an der, Gustav-Adolf-Straße Schlecker.
Ja.
War gut besucht. Wir kennen die ganze Misere mit Schlecker. Mhm. Es gibt dafür keinen Ersatz. Das ist sehr schade. Also wenn man jetzt bestimmte Dinge braucht im Haushalt, dann hat man längere Wege. Ja, und früher war das eben so, dass die Geschäftsleute oft, nicht alle, aber doch einige, am Geschäft wohnten.
Ja.
Einfach. Ja, also die hatten dann eben ihre Küche, Stube, Kammer hinten raus und vorne war das Geschäft. Und es war alles etwas einfacher und nicht so anspruchsvoll, wie das heute der Fall ist.
Aber so ein typisches Geschäft, wo Sie als Kind zum Beispiel oft hingegangen sind, so in der Waldstraße, gibt es da eins oder gab es da eins, was Ihnen besonders wichtig ist, was Sie mal erwähnt haben wollen, wie zum Beispiel jetzt für viele ist es ja dieser Eisladen, den es in der Waldstraße gibt.
Ne? Ja, viele, ja, den gab es ja damals nicht.
Nein, natürlich nicht, aber sowas ist vielleicht in der Art oder so, haben Sie da noch
Ja, es gab vielleicht? Auf dieser selben Strecke, ich weiß gar nicht, was jetzt dort ist, ach, jetzt ist der Italiener drin.
Okay.
Da gab es einen Bäcker.
Mhm.
Und Bäcker Liewald, die machten die besten Brötchen. Und die Frau Liewald, die im Laden war, die konnte also Kopf rechnen, das war eine wahre Pracht. Gab ja keine Rechner. Mhm. Aber die rechnete alles mit und sie konnten kaufen, was sie wollten. Die Summe hat gestimmt und die kam auch sofort über die Lippen. Also das war ein Phänomen, muss ich sagen.
Schön, ja.
Die Frau Liebald von dieser Bäckerei, das war also eigentlich ganz toll, muss ich sagen. Sowohl die gute Ware als auch das angenehme Geschäftsgebaren.
Ja.
Ja, dort sind wir dann auch mit unserem Stollenteig hinmarschiert und holten dann am Nachmittag die fertigen Stollen ab, auf langen Brettern. Oder es wurde auch gebracht, also das gab es auch. Ja, da war ja viel eigene Aktivität dabei. Man hatte die Westpakete bekommen mit Rosinen und Mandeln und so weiter und musste das ja verarbeiten. Und da wurden ordentlich viele Stollen gebacken, weil die Absender dieser Ware gerne dann den fertigen Stollen auch haben wollten. Und dann wurden eben Weihnachten nach dem Westen auch Stollen aus Leipzig verschickt.
Ja. Schön, ja. Vielleicht noch nur eine ganz kurze Nachfrage. Erinnern Sie sich an irgendwelche Berufe oder Tätigkeiten? Sie haben ja schon damals ganz schön beschrieben, dass es im Hinterhöfen so überall welche gab, die es im Viertel jetzt gar nicht mehr gibt, die sehr wichtig waren, die es damals gab, irgendeine Berufstätigkeit, die es jetzt eigentlich hier gar nicht mehr gibt und die Sie mal vermissen, außer jetzt sage ich mal den Drogeriemarkt von vorhin. Fällt Ihnen da irgendwas ein?
Tja, was gibt es nicht mehr? Es gibt schon einiges nicht mehr.
Ja.
Ja, zum Beispiel Ja, die würden von uns nicht reich, das muss ich dazu sagen. Ja.
Darum geht es jetzt nicht.
Wann würden wir die Leute brauchen? Aber wenn man sie brauchen würde, dann wäre das zum Beispiel ein Elektriker.
Ja.
Ja, der dann vielleicht auch noch Elektroartikel und sowas anbietet. Das hat es ja gegeben in der Tschaikowski-Straße-Ecke, damals Auenstraße. Da gab es ein Elektrogeschäft. Was es nun auch gar nicht mehr gibt und auch nicht mehr gebraucht wird, das sind Wäschemangeln oder Wäscherollen. Okay. Ja, das haben wir ja auch noch gemacht, dass wir mit der gewaschenen Wäsche da losgezogen sind und haben dann gerollt oder rollen lassen. Das war ein Phänomen auch für mich als Kind, diese großen Walzen und dann das schwere Gerät, was dann so niederging. Ja, das war faszinierend. Ja, das ist ja nun ausgestorben.
Ja, leider. Also ja, nee, auch gut jetzt, dass man sie mal machen muss, aber beeindruckend war es schon. Das
war beeindruckend.
Kann ich Ihnen zustimmen.
Ja, ja. Auf alle Fälle.
Mir mal angeschaut. Ja. Okay, kommen wir jetzt zum vierten Teil. Wünsche an das Waldstraßenviertel einfach mal in den Kremlkomplex. Also was würden Sie gerne am Waldstraßenviertel verändern, wenn Sie die Möglichkeit hatten? Das war vielleicht einfach mal so ein Themenkomplex. Kurz mal was dazu erzählen.
Ja, bereits angesprochen, was einen Drogeriemarkt oder ein Geschäft wäre, was solche Artikel anbietet. Seinerzeit Schlecker, ja. Und das wurde nicht ersetzt. Also das ist ein Mangel. Ja, es wird in der Elsterstraße nun irgendwie ein Markt entstehen. Vielleicht wird das dort mit reingenommen. Aber das ist dann schon wieder ein etwas längerer Weg. So, das wäre eine Sache, die mir jetzt einfällt. Wünsche an das Waldstraßenviertel.
Also, was Sie verändern würden, so irgendwie an der Verkehrsraumaufteilung zum Beispiel, dass Sie würden, weiß ich nicht, irgendwie eine andere Führung von irgendwelchen Sachen oder so, vielleicht dazu kann man auch was sagen, oder Platzneugestaltung, ob Sie in irgendwas hier, was Ihnen einfach mal stört, dürfen Sie jetzt mal sagen an dem Viertel. Man kann auch zufrieden sein.
Da fällt mir eigentlich gar nicht viel ein, was mich stört.
Das ist sehr schön, ja.
Mich stört eigentlich viel mehr, das betrifft aber nicht das Viertel in erster Linie, sondern allgemein, dass wenn man etwas geschaffen hat und das ein paar Jahre Bestand hatte, dass das dann wieder geändert wird und umgebaut und umgewälzt. Und da sehe ich manchmal gar nicht den Grund, den tiefen Grund dafür ein. Vielleicht, weil dann wieder jemand dran verdient. Das kann natürlich sein. Aber ich habe zum Beispiel heute in der Zeitung gelesen, das Mendelssohn-Haus wird umgestaltet. Ja. Und da haben sie schon Wände rausgerissen, aber auf dem Bild ist zu sehen, da hängen noch die Lampen und die Gardinen. Das bedeutet, dass das weggeworfen wird. Irgendwann ruppt man das raus und schmeißt es weg. Kann man sowas nicht abnehmen und dann irgendjemanden zur Verfügung stellen, der das vielleicht verwerten kann? Was weiß ich, in der Schule oder Kindergarten oder sonst wo. Ich weiß das nicht genau, ja, aber es sieht so aus, als ob, wenn was umgestaltet wird, das, was da ist, alles zum Teufel geht. Und das halte ich nicht besonders für günstig. Aber das hat jetzt mit dem Waldstraßenviertel nicht in erster Linie was zu tun.
Das ist ja auch im Prinzip ja schon, das ist mal Ihre Meinung, das ist auch mal wichtig. Das mein Prinzip ist ja nicht anders, wenn man hier umbaut, würde man natürlich auch die Sachen entsorgen.
Ja, ja.
Ich kann es Ihnen sagen, das große Problem ist, Entsorgen ist günstiger als
Entsorgen.
Das ist das, darum geht es. Jetzt kann ich Ihnen das mal so punktuell mal kurz wiedergeben, weil ich es ausschreibe, wer es weiß.
Ja, ja.
Vielleicht noch eine andere Sache kurz. Also es werden jetzt mit zunehmender Sanierung, es kommen ja neue Lückenbebauungen rein, eine zunehmende Sanierung von Häusern etc. Also die Häuser verändern sich. Mal einfach, was denken Sie dazu in diesem Viertel oder was wir halten?
Ja, das bedauere ich natürlich sehr, dass eine Reihe von Lückenbebauungen für meine Begriffe nicht reinpassen. Es gibt Gründe dafür, das ist mir völlig klar. Ich würde mich auch nie dem Modernen verschließen. Aber wo es hinpasst, Also wenn in ein Stadtteil modern gebaut wird und dort wird gesagt, jetzt toben wir uns mal aus mit dem und jenem, ja, da bin ich der Letzte, der was dagegen hat. Aber wenn man in Jugendstilfassaden plötzlich da so einen Betonklotz reinstellt mit ganz anderen Höhen und also ich weiß nicht, das widerstrebt so mein Empfinden.
Ja. Ja. Okay. Gut, das war eigentlich schon mal kurz das Wiedergesprochen, das war zu dem Komplex. Kommen wir mal einfach zum Waldstraßenviertelverein. Das sind ja bekannt, ganz gut, dass wir da mal kurz fragen, nochmal kurz. Einfach vielleicht wollte ich Sie mal, was mich einfach mal interessiert ist, was verstehen Sie unter persönlich unter bürgerschaftlichen Engagement? Entschuldigung.
Ja, bürgerschaftliches Engagement ist vielleicht insofern wichtig, dass man eine Art Anlaufstelle hat, wo man mit seinen Sorgen, Nöten, seinen Auffassungen und so weiter kommen kann und vielleicht auch eine Antwort darauf findet oder jemanden findet, der dann eine Antwort darauf weiß. Zum Beispiel eben Verkehrssituationen, wo man sagen kann, also ja, das wäre in dieser Richtung besonders günstig. Mhm. Es lässt sich nicht jeder Wunsch erfüllen. Und das muss auch jedem natürlich klar sein. So ein Bürgerverein hat natürlich, da alles ehrenamtlich erfolgt, personelle Schwierigkeiten. Weil Leute, die im Arbeitsprozess stehen, kaum zur Verfügung stehen für die ehrenamtliche Tätigkeit. Ja, und die anderen sind eben dann schon im fortgeschrittenen Alter. Hm. Und da kann auch nicht mehr jeder so, wie er gerne möchte oder will. Das ist schon immer wieder ein Problem. Ja, die meisten freuen sich über Aktivitäten, die vom Verein aus ausgehen, also Vorträge, Kinoveranstaltungen, Vernissagen, irgendwelche Feste und Feiern bis hin zur Weihnachtsfeier mit Senioren und so weiter. Und dann ganz besonders natürlich das Funkenburgfest, das alljährlich einmal auf dem Livia-Platz stattfindet. Ich kann mich des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass viele das gerne mögen und kommen und Spaß haben wollen, aber sich auch gerne bespaßen lassen. Und wenn man sie dann irgendwann mal anspricht, ja, dann wird irgendwie die Reißleine gezogen und dann findet man ganz schlecht jemanden, der da mitmacht. Also wir haben eine Reihe von ganz passablen Leuten, die dann auch an diesem Tag am Kuchenbuffet stehen, Kaffee ausschenken, an der Tombola stehen und die Lose verkaufen und so weiter. Mhm. Das mag alles ganz gut gehen und wir haben auch ein paar handfeste Männer, die Zelte aufbauen und Zelte abbauen. Aber da könnte ich mir noch mehr Aktivitäten wünschen. Und
ja,
das ist immer wieder auf eine gleiche Klientel ausgerichtet.
Da kann ich Ihnen nur zustimmen, das ist ein großes Problem heutzutage. Meist engagieren sich die Leute, die noch am wenigsten Zeit haben. Oder halt, wie sie sagen, das ist meist, wo man sagt, die haben echt keine Zeit, die mal engagieren sich dann sogar noch. Das ist heute sehr, sehr, eigentlich die Zeit haben, wo man erwartet, dass sie Zeit hätten. Naja, muss man jetzt mal, man kann sich nur freuen über die Leute, die sich engagieren. Und ich bin auch sehr begeistert, dass sich viele hier engagieren. Und auch die anderen Leute immer noch mitmachen. Vielleicht noch mal ganz einfache Sache, noch ein Punkt. Was würden Sie sich vom Verein wünschen? Gibt es irgendwelche Wünsche, die Sie noch hätten an den Verein, was sich vielleicht verändern würde oder was Sie erwarten würden in den nächsten Jahren vom Verein?
Naja, ich würde mir schon wünschen, dass der Vorstand zum Beispiel sich verjüngt. Hm. Ja? Also wir sind ja mehr oder weniger im fortgeschrittenen Alter. Ich bin hier der Älteste von allen, aber wir brauchen da auch Nachwuchs. Und da haben wir schon viele angesprochen, also relativ viele. Aber die, warten vielleicht bis in der Rente kommt.
Okay. Nur noch mal allgemein, womit verbinden Sie eigentlich den Verein? Also wenn Sie Waldstraßen hören, haben Sie irgendeine Verbindung, womit Sie den Verein verbinden? Oder was Ihnen jetzt sagt? Also wahrscheinlich haben Sie es ja schon eigentlich erwähnt, das Funkenburgfest etc. gehe ich mal von aus. Oder gibt es noch eine andere Assoziation?
Ja, ich verbinde den Verein schon mit Menschen, mit Tradition, Aktivitäten. Jetzt nicht was ganz Spezielles herausgegriffen. Ja, okay. Wir haben ja eine ganze Reihe von Arbeitsgemeinschaften, die durchaus mehr oder weniger sehr aktiv sind. Also Gründerzeit, jüdisches Leben, Senioren, Kunst im Viertel und so weiter. Sodass man also sagen kann, da gibt es großes Engagement. Dann ganz besonders ja auch, was die Waldstraßennachrichten betrifft. Ja. Das muss ja immer alle 2 Monate auf die Beine gestellt werden. Und das ist auch nicht ganz einfach. Und was man sich wünscht, das sind finanzkräftige Sponsoren.
Ja, gut.
Aber die sind auch rar geworden.
Ja. Na gut, dann sind wir eigentlich so gut wie durch mit unserem Interview. Kommen jetzt nur noch mal zu Fotos und das Waldstraßenviertel. Vielleicht welche alten Fotos vom Viertel oder Ihrem Haus haben Sie noch und könnten Sie uns für unser Interviewprojekt irgendwelche zur Verfügung stellen, die wir einscannen würden und Ihnen wiedergeben würde? Gibt es da noch was vielleicht?
Ja, also ich könnte Ihnen Fotos geben, muss ich raussuchen.
Ja.
Von diesem Gartenfest.
Sehr schön, ja, das wäre sehr schön. Vielleicht auch von der Fahne, die Sie beschrieben haben.
Ja, das ist ja auch aber eine das sind ja eben seinerzeit kleine Fotos gewesen. Das so ist 6x9, schwarz-weiß.
Das ist kein Problem, wir würden die einfach mal einscannen.
Ja, und also das war nicht so toll wie heute, nicht wahr, dass Sie hier
gut. Mit... Ich erwarte hier kein Poster.
Ja, klar. Also sowas lässt sich sicher machen. Dann sagten Sie ja,
Dokumente,
die Autobestell... Bestellungen, die Sie interessieren.
Wenn Sie irgendwelche Dokumente noch haben, die Sie sagen wollen, es würde uns sehr interessieren, wenn Sie so nett wären und die Zeit aufbringen, wir die nochmal zur Verfügung stellen, dass wir nochmal Kontakt aufnehmen. Ich würde mich bei Ihnen in 2 Wochen nochmal melden und würde die dann einfach abholen und wir würden die einscannen, ich bringe Ihnen dann wieder vorbei, es dauert dann. Dann wäre das vielleicht nur vermieden. Das wäre eine sehr schöne Sache. Und kommen wir jetzt, das ist eigentlich nur dieser Punkt, kommen wir jetzt zu guter Letzter, ist der Punkt so schön, das ist auch ganz nett gesagt. Gibt es noch eine Geschichte, die Sie uns gerne erzählen wollen? Zum Waldstraßen oder allgemein eine Geschichte, die Sie erzählen dürfen. Sie dürfen sich frei auswegen. Aber Sie haben ja auch schon viel erzählt. Sie können auch sagen, jetzt hören wir mal auf.
Nö. Ja, interessant war natürlich die Zeit, da wohnte ich aber noch nicht hier, sondern da wohnten nur meine Großeltern hier bis 1950. Die hatten in ihrer Wohnung sowjetische Einquartierung. Da wohnte also ein Major der Roten Armee. Ich denke so 2 Jahre ungefähr. Und in der Etage drüber, da wohnte, ich denke, auch ein Major oder ein Oberst. Und unser Major, der kam vom Lande, ziemlich weit am Ural irgendwo. Der erzählte dann, wenn er nach Hause fährt oder von zu Hause kam, da war ja zwischendurch auch mal zu Hause, alles kalt, Wasser im Dorfteich aufhacken und dann hier mit Eimern bringen und ein großer Raum in der Mitte der Ofen, obendrauf schlief der Großvater, unten war die Ziege und so weiter. Also das waren so die Verhältnisse, die man durchaus von der Landbevölkerung kannte und wusste und sicher heute auch zum großen Teil noch so ist. Ja, und wenn es dann Streit gab um irgendwelche Frauen, dann wurde auch schnell mal die Pistole gezogen und dann haben die im Haus rumgeballert. Es gab also bis zur Sanierung 1900 und ich denke mal so Anfang der 90er Jahre noch Einschüsse in dem Haus von dieser Zeit.
Ja, das ist eine schöne Geschichte zum Abschluss, würde ich sagen, die Sie nochmal beigemacht haben. Das ist interessant. Vielleicht, wenn ich noch eins fragen könnte, was mich mal interessieren würde, ist einfach mal, vielleicht, dass, wenn Sie noch mal kurz was zur Wendezeit erzählen würden, wie sich das hier so entwickelt hat in der Zeit zum 89, wenn Sie wollen vielleicht. Das würde mich persönlich einfach mal kurz interessieren. Ja. Ich meine, man hat ja viel gehört, dass immer viel Bevölkerung auch Besitzanspruch dann wieder gezeigt hat und kam und wie Sie das so wahrgenommen haben und diese ganze Sanierung vielleicht im Viertel oder so, dass Sie vielleicht da vielleicht noch ein, zwei Worte verlieren könnten. Nur mal so zum Interesse von mir, wenn Sie möchten. Und danach würden wir dann beenden.
Ja, es war ja dann zur Wendezeit eine sehr starke Fluktuation. Es sind ja viele ausgezogen, aus ganz verschiedenen Gründen. Ja, die Grenzen waren offen. Da gab es also Leute, die sind zu Kindern oder umgekehrt Kinder zu Eltern nach dem Westen gezogen. Die hatten dann dort ein Haus und dann war Platz für die, die hier gewohnt haben und nicht rüber durften. Meistens war es ja so, die Eltern waren drüben. Durch die Rente konnten die ja fahren und sind nicht wiedergekommen. Aber die Kinder durften ja nicht, kriegten ja keine Ausreise. So, also das war dann möglich und dadurch gab es durchaus eben diese Wechsel. Dann wurde Arbeit knapp. Dann mussten sich Leute woanders Arbeit suchen. Also auch im Westen. Also sind die auch fort. Und so dünnte sich das Viertel aus. Das war den Hausbesitzern, die das wiederbekamen, durchaus recht. Da waren die weg. Ja, da gab es also von wegen hier irgendwelche Zahlungen, dass die nur das Haus verlassen oder so. Das war da nicht. Ja, und in der Zeit, wo die Häuser zum Verkauf standen, vielleicht weil Besitzer das wiederbekommen haben, aber nicht wollten und haben es dann weiter verscheuert, da war öfter mal Besuch im Haus. Und dann klingelten die an der Wohnungstür und dann kamen irgendwelche Bayern oder Westfalen oder Schwaben oder sonst jemand und dürfen wir denn die Wohnung mal sehen. Und dann wurde fotografiert und natürlich auch mit einigen Tricks. Meine Mutter erzählte dann, heute war wieder ein netter Mann da. Der hat gesagt, ich soll mich doch mal an die Stelle stellen und da wollte er mich fotografieren. Ja, ne, der wollte nicht meine Mutter fotografieren, der wollte die Räume fotografieren, das ist völlig klar. Ja. Also es wurde da auch mit Tricks gearbeitet. Dann waren ja auch Leute unterwegs, die Teppiche verkauften oder Kochtöpfe oder sonst was. Ja. Die klingelten dann auch an der Wohnungstür und da sind auch die tollsten Sachen passiert. Nicht? Die haben dann irgendwelches altes Zeug oder eben minderwertiges verkauft zu hohen Preisen. Keiner kannte doch das Preisgefüge.
Ja, richtig. Ja.
Ich erinnere mich an den Holländer, der kam auf der Straße mit Kochtöpfen und der sagte, preiswert, preiswert, schauen Sie, kosten 400 und was weiß ich, gebe ich Ihnen für 80. Ja, das war holländische Gulden. Das war völlig anderer Preis, da stand nicht D-Mark dahinter. Ja, und die Leute sind reingefallen und wir haben auch einen Kochtopfsatz gekauft. Den haben wir heute noch, ist nicht mal schlecht gewesen. Aber das war doch gar nicht wahr. Der hat das zum normalen Ladenpreis verkauft, aber uns weiß gemacht, wir würden ein Schnäppchen machen. Nicht? Und solche Dinge. Ja. Also wir sind durchaus, ja, nicht dolle, aber auf manches eben auch reingefallen. Weil wir das alles für ehrlich erachteten und dachten, das ist so. Aber es waren eben auch Schlawiner unterwegs. Ja.
Aber Ihre Hausgemeinschaft von früher, von der Sie mal erzählt haben, die sind nicht mehr jetzt noch, die wohnen nicht mehr nebenan oder so?
Nee, die sind alle ausgezogen. Dann mit einer Familie haben wir noch Kontakt, die wohnen nicht weit, die sind hier im Viertel geblieben. Andere, da kam dann Ehescheidung und solche Dinge dazwischen und da hat sich das aufgelöst.
Dann bedanke ich mich erst nochmal für die Zeit, die Sie geopfert haben quasi und zur Verfügung gestellt haben, für die doch interessanten Geschichten, die wir gehört haben und viel Wissenswertes für unser Projekt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke, gleichfalls.